Es ist 8:01 Uhr, 4. März 2026. Ich habe nochmal nachgeschaut, ob ein Stammtisch eine Uhrzeit benötigt oder bestimmte Getränke. Nein, braucht's nicht. Alex, wir sind wunderbar in Schuss, deswegen verlieren wir heute auch gar keine Zeit. Auf geht's, wir reden über 60.
Giesinger Bergfest. Der Löwenstammtisch mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Und damit schönen guten Morgen zur Stammtisch-Episode mit der Nummer 208. Ich begrüße am sehr morgendlichen Stammtisch mit, ich glaube, zwei Tassen Kaffee. Alex, servus.
Servus, es ist ein guter Morgen nach diesem Abend.
Absolut. Es ist ein wunderbarer Morgen. Wir haben schon gesagt, mit ein bisschen Verspätung, weil abends unter der Woche wird es dann ein bisschen schwierig für uns beide. Ich war gestern noch im Löweneinsatz in der Redaktion, aber auch mit einer Nacht drüber schlafen. Was ist da los, Alex?
Ja, gute Frage. 4. Sieg in Folge. Und auch die Art und Weise, wie du dieses Spiel, ich sag mal so, schon gezogen hast, auch bemerkenswert, mit Mann und Maus irgendwie verteidigt zum Schluss, mit ein bisschen Glück auch, muss man sagen. Aber wieder gewonnen, plötzlich, wir nehmen Mittwochmorgen auf, plötzlich in der Blitztabelle, 2 Punkte Rückstand auf den 3. Platz. Kann sich natürlich noch ändern am Abend, aber insgesamt hat sich das Bild in den letzten 2 Wochen extrem aufgeklärt, im Gegensatz zur Sicht im Grünwalder Stadion gestern Abend.
Man könnte sagen, 60 behält den Durchblick, trotz diesmal Fehlentscheidungen, trotz einer Spielunterbrechung, trotz schwierig zu bespielenden Gegnern. Momentan scheint der Fußballgott tatsächlich ein Blauer zu sein, weil wir müssen ja eigentlich, wir werden jetzt 1-2 Takte natürlich über diesen Sieg gegen Erzgebirge Aue sprechen. Wir haben aber auch noch das Spiel bei der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim. Alex, wir hatten in der letzten Aufnahme, du per Sprachnachricht, aber auch Anja und ich, das Stichwort Genugtuung, weil das Pendel endlich mal ausschlägt Richtung 60. Jetzt hat 60 zwei, dreimal profitiert von, nennen wir es mal zumindest, strittigen Schiedsrichterentscheidungen. Gestern gewinnt man sogar trotz einer strittigen Entscheidung, nämlich, dass es kein Handelfmeter gegeben hat in der Szene, wo Simon Foot, über den sollte man vielleicht nachher auch noch ein, zwei Worte verlieren, abzieht und dann Marvin Stefaniak ja in Handballtorhütermanier rangeht. Also, was soll den Löwen denn gerade stoppen?
Zweifel sie selbst. Aber ja, den Gedanken hatte ich gestern auch. Es ist beängstigend, wie gerade alles irgendwie auf 60s Seite hängt. Ich meine, wenn man von hinten anfängt, diese Chance von Marcel Bär kurz vor Schluss, der da allein auf Däne zugeht und den Ball übers Tor setzt, das eigentlich ein sicheres Tor. Auch solche Szenen laufen dann plötzlich für dich. Und dann fallen diese kleinen, also dieser Handelfmeter, der klar einer gewesen wäre aus meiner Sicht, fällt dann gar nicht mehr ins Gewicht, weil der Fußballgott in Gänze irgendwie gerade weiß-blau trägt.
Muss aber auch sagen, 2/3 dieser Saison hat 60 ja links und rechts einen vom Fußballgott draufbekommen.
Absolut.
Irgendwie fühlt sich gerade als Kompensation an.
Ja.
Aber jetzt auch mal ein bisschen Spaß beiseite. Ich würde ganz gerne an dieser Stelle, weil das Schiedsrichterthema ist eines in der 3. Liga. Es ist es ja nicht nur bei uns, es ist es auch bei den Kollegen vom Magenta Sport, bei anderen Podcast-Formaten rund um die Drittligisten. Ehrlicherweise ist es bei uns das Brennglas so ein bisschen, aber auch ligaübergreifend wird ja immer wieder diskutiert. Aber ich glaube, in der 3. Liga ist es dieses Jahr schon sehr speziell. Und da möchte ich aber die Gelegenheit nutzen, dass ich an dieser Stelle auch mal, weil das sollte man auch tun, den Schiedsrichter von gestrigen Abend, Tom Bauer, möchte ich mal lobend hervorheben, weil wir wissen, wie so Interviewanfragen rund ums Spiel laufen. Na, das geht über 2-3 Ecken. Da müssen dann wirklich auch alle bereit dafür sein. Der Schiedsrichter ist meistens erst die letzte Instanz. Gestern war es aber so, dass Tom Bauer nach dem Spiel auch hingegangen ist und sich erklärt hat bezüglich der Nebelunterbrechung. Was ist das Regelwerk? Was waren seine Eindrücke? Was waren seine Eindrücke in der Zusammenarbeit mit den beiden Clubs, den Trainern? Und dann hat er sich auch diese Szene mit Marvin Stefaniak nochmal angeguckt. Und das einfach so ganz klar zu sagen, ah, das habe ich nicht wahrgenommen, so ist es ein Strafstoß. Verdammt nochmal, das ist es. Es ist ja gar nicht, dass mal Fehler passieren. Es geht darum, wie man damit umgeht. Und da möchte ich wirklich diese Gelegenheit nutzen und sagen, hey, das war mal, genauso wünsche ich mir das. Klar, der Ärger, wenn es schiefgegangen wäre, wäre immer noch da. Aber das ist dann besser zu verkraften, als so dieses ominöse, unantastbare, die Götter in Schwarz in dem Fall. Chapeau. Das möchte ich mal ganz klar herausheben.
Wobei es in so einem Fall natürlich leichter ist, sich zu stellen, wenn die Mannschaft, die vermeintlich benachteiligt wurde, dann am Ende doch gewonnen hat. Da ist natürlich weniger Druck auf dem Kessel als vor 2 Wochen bei Hansa Rostock zum Beispiel, die sich halt nach Strich und Faden beschissen gefühlt haben. Ein bisschen zu Recht, ein bisschen zu Unrecht aus meiner Sicht. Deswegen, aber ja, es geht, steht und fällt alles mit Kommunikation, wie auch im echten Leben. Und da haben manche Protagonisten Nachholbedarf, aber dieser Tom Bauer gestern war ein positives Beispiel dafür, wie es laufen kann. Auch in der Spielführung fand ich ihn völlig okay. Also es war jetzt keine Glanzleistung, klar, diese Fehlentscheidung mit dem Handelfmeter, aber ansonsten sehr, sehr stringent irgendwie, sehr klar in der Ansprache. Also genauso wünscht man sich das.
Ich glaube, bei dem kann ich mir auch vorstellen, dass die Kommunikation auf dem Rasen sehr konstruktiv ist. Der wirkt sehr, sehr aufgeräumt. Also kann man auch sagen, Chapeau. Das war ja in Hoffenheim nicht so. Da hat sich der Schiedsrichter nach dem Spiel nicht mehr gestellt. Man hat ihn angefragt. Ja, das wäre dann auch anders gegangen.
Aber, und wenn wir auf dieses Hoffenheim-Spiel nochmal kurz schauen und auf diese viel diskutierte Entscheidung, rote Karte gegen Hoffenheim, ich finde, da kam in der Betrachtung dieser Szene das Drumherum so ein bisschen zu kurz, weil ich habe mir diese Szene dann einen Tag danach nochmal zigfach angeschaut und da sieht man, dass der Spieler, der am Ende die rote Karte bekommt, vorher diesen hier macht zum Schiedsrichter, also ihm so angedeutet den Vogel zeigt und wenn ich die Lippen richtig gelesen habe, sowas sagt wie bist du blöd oder so. In Verbindung mit dieser Geste. Und dann wird er von Philipp Meyer kurz geschubst und dann brennen ihm halt die Sicherungen durch. Und dann, natürlich kann man darüber diskutieren, Philipp Meyer, muss man so viel draus machen? Aus meiner Sicht finde ich es gut. Es ist natürlich nicht unbedingt sportlich, aber in dieser Szene hat sich gezeigt, dass 60 auch so in Sachen Arschloch sein ein bisschen gewachsen ist. Also man war viel zu brav über weite Strecken dieser Saison und jetzt kommen eben diese Sachen raus, wo andere sagen, ja, was soll das? Aber aus meiner Sicht genau richtig. Und wie gesagt, diese Szene an sich muss man in einem etwas breiteren Kontext anschauen. Also es ist auch bei Magenta Sport sofort als klare Fehlentscheidung abgetan worden. Aber ich glaube, dass es die Summe der Vergehen war, die dann zur roten Karte geführt hat. Und das hätte man ja nur erfahren, wenn sich der Herr Besson im Nachhinein gestellt hätte und sich vor das Mikrofon gestellt hätte und gesagt hätte, so und so habe ich diese Entscheidung getroffen. Dann wäre es vielleicht auch verständlich gewesen. So, steht jetzt diese vermeintliche Fehlentscheidung im Raum.
Bin aber insoweit bei dir, dass es für meinen Geschmack auch die Summe war. Und wenn du eine Abstufung machst, ich bin schon der Meinung, dass Philipp Meyer die gelbe Karte hätte sehen müssen, weil dieses Zupfen, das ist ja auch ein Provozieren, das ist auch ein unsportliches Verhalten. Das Vergehen allerdings von Luca Erlein ist halt nun mal für meinen Geschmack größer, weil dieses Umrennen geht nicht. Dass sich Philipp Meyer das Gesicht hält, fände ich persönlich dann auch falsch.
Ja,
es ist falsch, aber verdammt clever. Nur weil etwas falsch ist, ist es nicht unclever. Nur weil etwas clever ist, ist es nicht richtig.
Ja? Richtig.
Und da muss man halt auch ganz ehrlich sagen, du hast es gerade gesagt, das ist so ein bisschen dieses, ich kann auch auf die andere Art und Weise. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, muss jeder für sich selber entscheiden. Fakt ist, er hat die Unbeholfenheit oder die Nichtbesonnenheit des Gegenspielers gnadenlos ausgenutzt. Und gnadenlose Mannschaften spielen meistens eine größere Rolle in der Liga. Und jetzt haben wir 4 Siege in Folge. Es ist bemerkenswert. Was ich allerdings gut finde, du brillierst ja nicht. Das klingt jetzt erstmal wie ein Widerspruch. Das heißt, weil du nicht brillierst, sondern weil du sie kämpferisch ziehst, weißt du genau, wo deine Defizite sind und du weißt, wir marschieren nicht einfach, sondern das ist jedes Spiel harte Arbeit. Irgendwann musst du in die Souveränitätsrolle schon kommen, weil sonst fällst du irgendwann drüber. Nur für den Status quo, um auch eine gewisse Ruhe noch zu haben, finde ich es gar nicht so schlecht. Aber steht außer Frage, dass spielerisch auf alle Fälle eine Leistungssteigerung noch her muss, weil sonst kannst du bei Viktoria Köln stolpern, du kannst gegen Wien Wiesbaden stolpern, du kannst gegen den MSV Duisburg stolpern.
Kannst überall stolpern. Aber ich finde, fußballerisch hat sich 60 schon auch entwickelt. Man hat das gestern gesehen, so Ende erste Halbzeit, Anfang zweite Halbzeit. da waren richtig gute Phasen drin, wo man auch das Gefühl hatte, 60 hat dieses Spiel im Griff und weiß, was es tut. Also da saßen die Pässe, da saßen die Abläufe, die Laufwege. Das war wirklich gut anzuschauen. Viele, viele lange Ballbesitzphasen, was es bei 60 viel zu selten gibt eigentlich. Und dann hast du aber das Problem, dass du halt zum Schluss raus diese Souveränität wieder abgibst. Also du schaffst es noch nicht, über 90 Minuten diese Souveränität auf den Platz zu bringen. Es werden immer mehr Minuten. Also es waren, wir haben es ja am Anfang der Saison auch schon gesagt, als es dann nicht so lief, naja, 60 kann ja Fußball spielen, aber sie schaffen es halt nicht über 90 Minuten. Und da war es dann vielleicht mal eine gute Halbzeit oder gute 30 Minuten. Und jetzt sind es aber gute 60 Minuten, gute 70 Minuten. Also es wird immer besser und natürlich erhöhst du dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass du Punkte holst und dass du gewinnst. Und wenn am Ende diese unsouveräne Phase, wie gestern zum Schluss gegen Aue, dann auch noch folgenlos bleibt, umso besser. Aber ich finde schon, dass man da in der fußballerischen, in der Gesamtbetrachtung wirklich einen großen Schritt nach vorne sieht. Auch wie die Mannschaft auftritt, wie sie von hinten heraus agiert, mit viel Plan, finde ich, ohne jetzt irgendwas zu überstürzen. Das führt im Stadion dann ab und zu mal zu Unmut, weil wir, ja, dann sagt wieder irgendein Meckerrentner, ja, spielt er schon wieder hinten rum, sperrt den Ball nach vorn. Ja, so einfach ist es nicht im Fußball. Also ich finde das schon sehr, sehr gut, wie da momentan agiert wird auf dem Platz. Über weite Strecken, wohlgemerkt.
Absolut. Und das ist ja auch genau das, was Markus Kocinski fordert. Konstanz in einem ganzen Spiel. 60 robbt sich in diese Richtung. Und was natürlich dann wieder zeigt, dass es anscheinend mittlerweile in der Mannschaft richtig gut passt. Auch mit den Leuten, die jetzt ins Team reingekommen sind, waren ja letztendlich die letzten 5 bis 10 Minuten, das war ein Kratzen, Beißen, Kämpfen, jeder für jeden. Raphael Schifferl hat ein bemerkenswertes Interview gegeben nach dem Spiel. Eigentlich komplett aufgeräumt, dann in seiner, ich sag mal, in der typisch österreichischen Art, aber der Inhalt war sehr, sehr stark. Er hat gesagt, es ist geil, die Welle, die sie gerade reiten.
Geil.
Es ist geil. Er ist stolz, Teil dieser Truppe zu sein, in diesem Fahrwasser dabei zu sein. Er hat explizit ein pauschales Lob ausgesprochen für alle, die da jetzt momentan mithelfen, weil es auch für viele Leute lange Zeit nicht einfach war und er ist das beste Beispiel dafür. Er war lange Zeit nur Reservist, jetzt ist er ein Leistungsträger. Da könnte man, muss man auch Max Reinthaler dazu nehmen. Da muss man einen, was heißt schwer, bei Damian Dordan frisch reingekommen, aus der Not geboren, muss man auch nehmen. Dann hast du einen Clemens Lippmann, der sich in der Saison reingearbeitet hat. Es zuletzt war ein Marvin Rittmüller draußen, Maxi Wolfram war ganz lange draußen, bekommt gestern die Chance, macht seine Bude, hat auch insgesamt, finde ich, keinen schlechten Impact aufs Spiel gehabt.
Überhaupt nicht.
Und dieser Rundumblick, dieser aufgeräumte auch Rundumblick zu wissen, da muss man auch Respekt davor haben, wie sich jemand verhält, auch wenn er gerade nicht drankommt. Aber wenn er drankommt, dann bringt er was. Also diese Ansagen von Raphael Schifferl, die lassen uns, finde ich, sehr, sehr tief blicken.
Ich finde, wenn man auch hervorheben muss, ist Justin Steinkötter. Wir hatten den in der Winterpause ja schon abgeschrieben, den hatten viele schon abgeschrieben. Und der, wenn er reinkommt, hat er wirklich einen Einfluss aufs Spiel. Durch extrem gute Defensivarbeit, also der arbeitet extrem nach hinten, gewinnt da Zweikämpfe, wichtige Zweikämpfe schon in der zweiten Reihe, also bevor es überhaupt gefährlich wird, hat gute Laufwege, hat wirklich, also auch fußballerisch echt was drauf. Und das, der ist momentan Joker Nummer 1, muss man sagen. Auch wenn er jetzt nicht am Fließband trifft oder so, aber das, was er in der Situation bringen muss, das bringt er. Und das muss man ihm echt hoch anrechnen, weil er war wirklich, er war ja weg vom Fenster, muss man so sagen.
Er war noch nie am Fenster dran, wenn man ehrlich ist.
Er war noch nie, genau, ja. Das Fenster war schon zu. Also das, ja, wirklich auch ein Sinnbild dafür, wie die zweite Reihe funktioniert bei 60 momentan.
Aber auch ein Sinnbild dafür, dass Markus Kocinski diese Liga kennt und die Pappenheimer Schrägstrich Gegner kennt. Weil den Faktor, den ein Justin Steinkötter reinbringt, das ist Tempo. Er hat Tempo, kann quasi auch für Entlastung mit oder für Sigi Haugen sorgen. Und das ist halt nun mal ein Punkt. Weder Patrick Hopsch noch Florian Niederlechner haben auf ihrer Skillliste Tempo stehen. Das sind sie halt nicht. Es ist ja gut, dass du verschiedene Spielertypen hast, aber vor allem gegen Mannschaften, wie jetzt Hoffenheim, die sehr jung sind, wie auch vielleicht jetzt gegen ein giftiges Aue mit dem Rücken zur Wand, die auch versuchen, vielleicht aus der Not gedrungen Tempo zu machen, dann sind das, das sind dann diese Momente, wo du auf Tempo Gegenstöße aufsetzen musst. Und das ist momentan ja auch ein Mittel, das funktioniert. Und warum sollte man das dann ändern? Und dann sind Patrick Hopsch und Flo Niederlechner sind dann die Leute, die dann die Brecher sind, wenn es darum geht, rauszuhauen. Dann brauchst du aber den Tempomann vorne, der dir, also ein frischer Tempomann, der nochmal Konter fahren kann. Und du brauchst aber auch die, ich sag mal, Prellböcke, die vielleicht dafür auch noch eben den Prellbock spielen. Und das ist momentan, das ist sehr, sehr spannend. Ich habe auch das Gefühl, dass jeder Wechsel, der kommt, der ist vom Timing her und vom Gedanken her, erkennst du, was der Plan ist. Das war ja auch über die letzten Jahre, haben wir immer wieder auch über späte Wechsel, falsche Wechsel diskutiert.
Den Gedanken hatte ich gestern auch schon.
Und jetzt haben wir einen Trainer mit Markus Kauzinski. Man muss immer, je nachdem, wie es gerade läuft, bewertet man natürlich Dinge anders. Aber momentan habe ich so dieses Gefühl, diesen Ruhepol bringt niemand aus der Ruhe. Mich hat es gestern halber gerissen, als er vor dem Spiel in diesem Kurzinterview beim Magenta Sport haben Sie Bock auf dranbleiben und vorlegen? Yeah! Dachte ich so, oh, okay. Ein Ausbruch bei Markus Kauzinski.
Das sollst du auch sagen, also jede Woche die gleiche
Nein, aber
Frage.
Die Art und Weise ist super.
Ja.
Die ist super und die hilft auch, dass der Löwenkosmos nicht abhebt. Hätte ich nicht gedacht, aber es scheint zu funktionieren.
Diesen Gedanken hatte ich gestern auch, sehr viele richtige Entscheidungen im richtigen Moment. Ich habe mich da an die Kölner Zeit erinnert vor allem. Da hatten wir oft Situationen, wo wir gesagt haben, da hat er sich vercoacht oder da hat er zu wenig gecoacht und hat sich dadurch vercoacht. Also er hat nicht agiert und dadurch das Spiel beeinflusst. Und Kauzinski trifft im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen. Gehört natürlich auch immer ein bisschen Spielglück dazu und so, wie du sagst, man bewertet Szenen immer nach dem Ergebnis am Ende. Aber ich finde, dass das Hand und Fuß hat momentan. Und da hat er ein goldenes Händchen. Aber es kommt nicht von ungefähr. Und es schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Ich glaube, vor dem Spiel gestern hat er 1,9 Punkte im Schnitt, Markus Kauzinski, als Löwentrainer. Jetzt dürften es wahrscheinlich an die 2 sein pro Spiel.
Ich habe es nicht nachgerechnet.
Also das ist natürlich eine absolute Fabelbilanz und ist jetzt schon auch repräsentativ. Ich weiß nicht, wie lange er jetzt im Amt ist. Ich glaube, 15 Spiele oder so. Über den Daumen.
16 oder 17 müssten es sein.
Ja.
Red mal weiter, ich suche es jetzt mal raus.
Und dann, das bekommt jetzt schon repräsentativen Charakter. Also das ist jetzt kein Zufall, es ist kein Trainereffekt mehr oder so, sondern das hat jetzt, das verfestigt sich gerade. Und ich muss mich hüten und ich werde mich hüten, in Euphorie zu verfallen, aber es spricht schon einiges dafür, dass wir gute Wochen erleben werden.
Das ist jetzt schön ausgedrückt. Also, wenn wir das Viertelfinale im Toto-Pokal mit dazu rechnen, sind wir mal so, dann sind wir bei 18 Pflichtspielen und einem Punkteschnitt von 2,0. Wahnsinn. In der Liga sind wir bei 1,94 jetzt.
Ja.
Das ist ein Aufstieg. Entschuldigung. Das ist ein Wert, um ganz vorne ordentlich mitzumischen. Machen wir es so. Ha. Schwierig, da auf dem Boden zu bleiben. Ich finde trotzdem, wir müssen auch nochmal über das, diese Undurchsichtigkeit auf Giesingshöhen sprechen. Das hat ja Ende der ersten Halbzeit schon reingedampft. Und ich habe schon WhatsApp bekommen wegen, zündelt da wieder jemand? Weil das sah ja wirklich aus wie eine Rauchschwade. Nein, es hat sich tatsächlich als Nebel, der von der Isar hochgezogen ist, herausgestellt. Das ist ja dann wirklich eine ordentliche Suppe geworden. 60 hat rechtzeitig noch den Durchblick behalten durch Sigi Haugen. Dieser Querschläger, auch das musst du erstmal haben. Also eigentlich ein doppelter Aue-Querschläger, wo dann jeder irgendwie den Überblick verliert, außer Simon Foot und Sigi Haugen.
Ja.
Simon Foot gestern, der hätte sich endlich mit seinem ersten Saisontor belohnen müssen. Der war ja komplett on fire. Der war ja gefühlt auf dem ganzen Platz zu finden. Und Sigurd Haugen, der steht halt da, wo ein Stürmer stehen muss. Und dann macht er das Ding auch noch per Kopf. Ich weiß nicht, wie ihm das getan hat.
Ich hätte übrigens einen Folgentitelvorschlag an dieser Stelle. In Reminiszenz an die großen Ajax-Zeiten in den 70er Jahren, aber ein bisschen anders geschrieben. Football Total, aber halt mit VOET vorne.
Football Total im Giesinger Nebel.
Ich finde schon, dass Foot gestern der prägendste Spieler dieses Spiels war, vorne wie hinten. Also eine absolute Topleistung. Und wenn das nicht in der Kicker-Elf des Tages sich niederschlägt, dann weiß ich auch nicht.
Dann gibt's eine Petition von dir. Rufst du dann bei den Kollegen in Nürnberg an.
Eine Ein-Mann-Petition.
Ich glaube schon.
Ja, ich habe da jetzt sogar einen Draht, einen persönlichen, nachdem mein Ex-Kollege da hingewechselt ist. Also ich melde mich, wenn es hart auf hart kommt.
Aber nochmal wegen dem Nebel. Ich kann Tom Bauer verstehen, dass er unterbrochen hat. Er hat ja dann, die Unterbrechung war zum Zeitpunkt, wo Aue eine Ecke hatte. Und es gibt halt nun mal die Regel. Siehst du nicht mehr von Tor zu Tor, musst du unterbrechen. Das hat der Tom Bauer danach auch erklärt. Markus Kauzinski hat es gut eingeordnet. Er steht in der Mitte, er sieht beide Tore. Ja, aber das heißt noch lange nicht, dass es beim Schiedsrichter so ist. Und dass sich dann die Westkurve denkt, wenn schon nebelt, dann nebeln wir auch. Selten so ein Feuerwerk gesehen. Also mal vom Außerhalb vom Stadion, hinter der Kurve, das gab es schon mal. Dass es aber so brennt und knallt. Also das war, da war Silvester auf diesen Höhen.
Ich frage mich ja, war das geplant, irgendwann im Laufe des Spiels diese Show zu zünden? Oder hatte einfach jeder mal in jeder Ecke der Westkurve ein bisschen Pyro dabei für den Fall der Fälle? Man kann ja nie wissen. Ich fand das irgendwie so wie auf Knopfdruck. Jetzt zünden wir alles, was wir dabei haben. Ich fand, also es hat mega ausgeschaut, muss man echt sagen. Ja.
Meine Tendenz ist ja, das war natürlich geplant, weil sonst hättest du es da wieder nicht so choreografiert über die gesamten Kurve. Und jeder wusste, zu welcher Zeit es ist. Jeder hat auf der Uhr den Timer gestellt, damit er weiß, wann es losgehen muss. Und es war ja rund um die 60. Minute tatsächlich. Und das war dann wahrscheinlich so eine kurze WhatsApp-Absprache. Sag's mal, machen wir es trotzdem. Jetzt wäre es dann soweit. Und jetzt nebelt's eh, komm, machen wir trotzdem. So kann ich mir das vorstellen.
Kann sein, ja.
Ich bin jetzt kein Meteorologe und ich kenne mich damit ja überhaupt nicht aus. Aber hat vielleicht der Nebel der Pyrotechnik in Form mit dem natürlichen meteorologischen Nebel zu einer gewissen Auflockerung geführt, vielleicht sogar? Müsste man vielleicht mal rausfinden.
Ich glaube auch, dass das auf dem Platz besprochen wurde, weil es war mal eine Szene in Großaufnahme, Jesper Verlaat mit Patrick Hopsch. Und Handbewegungen wie irgendwie so, und dann legt sich, also Hopsch hat quasi Jesper Verlaat erklärt, naja,
die Flugkurve.
Eine legt sich über das andere und zieht es dann raus aus dem Stadion. Also ich glaube, auch da wurde meteorologisiert, wenn es das Wort gibt.
Sollten Wetterfrösche oder Pyrotechnikexperten oder vielleicht sogar welche in Personalunion hier in der Stammtischrunde sein, schreibt uns gerne mal. Das würde uns, also ich halte das ja nicht für ausgeschlossen, ne? Wir wissen chemische Reaktionen und so, ne? Also na, es hat jedenfalls nicht geschadet.
Zwischenzeitlich dann besser, es war besser, es wurde dann wieder schlechter, aber kurz nach dieser Pyroshow war es mal 10 Minuten echt ja, fast so, dass man was erkannt hat.
Also die Bilder gehen natürlich jetzt wieder viral und steil. Natürlich meckern die einen und sagen, das wird wieder teuer, haben sie einen Punkt. Andererseits, ich sage mal, die Optik ist halt schon nicht so schlecht, gell?
Ich finde sowieso, dass da sehr viel Zurückhaltung walten gelassen wurde noch in dieser Saison, was die Pyrotechnik angeht. Das mag auch, ich glaube, ein bisschen Strategie, was heißt Strategie, aber ich glaube, dass das schon auch bewusst so ist, sich da ein bisschen zurückzuhalten. Aber mein Gott, also ja, wird teuer, ja, natürlich. Aber das ist ich mag die Diskussion auch gar nicht mehr aufmachen, weil wir drehen uns da seit 15 Jahren im Kreis irgendwie.
Wenn es reicht.
Sind immer so Empörungsreflexe. Da mag ich gar nicht drauf einsteigen. Es hat geil ausgeschaut. Punkt aus.
Was ich auch noch gerne reinbringen würde, 60 trotz Unterbrechungen, trotz Schiedsrichterentscheidungen, trotz vielleicht auch nicht immer den besten Leistungen, die man selber bringt, 60 widersetzt sich aber sogar seinen eigenen Gesetzen. Denn jetzt trifft ein Marcel Bär auf Vorlage von Julian Guttau und es hat aber effektiv hinten raus keinen Impact. Also das steckst du auch noch weg. Also dieser ausgerechnete Faktor, er musste ja mal wieder kommen. Er gehört zu 60 einfach dazu, aber dass es halt vielleicht ein kleiner Kratzer ist, aber halt eben kein folgenschwerer Totalschaden, weil die Ex-Löwen gegen dich performen. Auch das ist etwas, was im Fußballuniversum gerade so ein bisschen auf Löwenseite kippt.
Ja, man hat ja auch zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass das Spiel jetzt auf Auer Seite kippen könnte, also extrem kippen könnte. Es war auf Augenhöhe, es war ein Hin und Her, gerade in der ersten Halbzeit. Aber es hat ja Phasen gegeben, gerade in den letzten Jahren, wo du nach solchen Rückschlägen dann halt in dich zusammengefallen bist. Und das gibt's nicht, auch gegen Hoffenheim. Das gibt's Rückschläge, aber es wird, ja, man spielt den Stiefel runter und das meine ich nur positiv.
Dann lass uns doch mal ganz schnell auf den nächsten Gegner Viktoria Köln gucken. Alex, du musst in ein paar Minuten nämlich schon weg. Aber das Stichwort Ex-Löwe ist natürlich auch ganz genau das, was beim nächsten Gegner reinkommt.
Rüberglurt.
Viktoria Köln gestern Abend verloren mit 0-2 gegen Osnabrück. Das ist jetzt definitiv jetzt nicht die Mannschaft, gegen die du nicht verlieren kannst. Das ist also überhaupt kein Gradmesser. Die Bilanz 60 gegen Viktoria Köln. 13 Spiele, 5 Siege, 3 Remis, 5 Pleiten bei 20-18 Toren. Also komplett ausgeglichen. In der Hinrunde gab es dieses spektakuläre 2-2, wo du nach 8 Minuten 0-2 zurück bist. Es war das erste Spiel unter Alpakaya Bunar in der Übergangsphase.
Das hätte ich in der Vorsaison jetzt verortet. Rein im Gedächtnis.
Ja, krass. Das ist aber nicht. Es war das Spiel in der Hinrunde. Und da müssen wir sagen, momentan sind 3 Ex-Löwen bei Viktoria Köln. Das sind ganz frisch David Richter als Ersatzkeeper, der war zuletzt vereinslos und davor bei Sandhausen. Tim Kloss, absoluter Stammspieler, auch wenn er zuletzt nur einmal eingewechselt wurde, der 21 Jahre alte Innenverteidiger. Und Soichiro Kutsuki, die 3 spielen gerade. Und wer jetzt einen vermisst mit Raphael Ott, der ist gerade ausgeliehen an Schalke 04-2 in die Regionalliga.
Ich habe mich gerade gefragt, Albion Frenetzi? Der war doch auch mal bei Viktoria Köln, oder? Zwischenzeitlich.
Ja. Ist der da noch? Habe ich den jetzt unter den Tisch fallen lassen?
Kann auch sein,
der ist vereinslos, da ist der Vertrag ausgelaufen.
Richtig, krass.
Ja, Albion Frenetzi ist vereinslos. Bevor ich noch ein, zwei Daten mehr sage, wie gesagt, Alex muss gleich weg, dieses ausgerechnete Szenario in Kombination mit einem immer unangenehm zu spielenden Viktoria Köln, welches Spiel erwartest du?
Boah, ganz, ganz schwierig. Ich habe von Viktoria Köln wenig bis gar nichts gesehen in dieser Saison, nicht mal Zusammenfassungen oder irgendwas. Also die laufen so ein bisschen unterm Radar. Deswegen kann ich es ganz schwer einschätzen. Gefühlt immer so einen leichten Angstgegner-Touch. Ich weiß nicht warum.
Aber für jeden in dieser Liga.
Für jeden in dieser Liga, ja. Man hat immer mal ein Negativerlebnis erlebt, ja. Ich kann es ganz schwer einschätzen. Du musst so spielen, wie du, vor allem so starten in die Spiele, wie du es jetzt in den letzten beiden Spielen gemacht hast, mit Überzeugung, mit breiter Brust, vielleicht früh aufs Tor gehen. Und dann hast du auswärts natürlich gute Chancen, da auch was mitzunehmen. Du bist jetzt Gott sei Dank in der Lage, man weiß nicht, wie die Mittwochabendspiele ausgehen, wo du aber mal sagen kannst, naja, dann nehmen wir auswärts einen Punkt mit, ist okay. Du hattest ja jetzt wochenlang die Lage, du musst gewinnen, weil sonst ist es vorbei. Und jetzt bist du eigentlich mittendrin und kannst sagen, naja, mei, wer weiß, was dieser Punkt wert ist. Deswegen der ganz, ganz große Druck ist zumindest vorerst weg. Blick aufs Spiel darauf natürlich wieder deutlich größer oder auf die Spiele
dann
darauf.
Wegen Wiesbaden zu Hause.
Ja, dann spielst du, glaube ich, gleich in Duisburg, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen, es wäre schon nicht schlecht, da zu gewinnen, aber ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Köln, eine absolute Unbekannte für mich in dieser Liga.
Ja, und wie du es gesagt hast, also es ist einfach unangenehm, dort zu spielen. Und ich glaube, mit einem erkämpften 1-1 könnte man wunderbar leben. Damit legst du ja auch wieder vor. Das ist ja jetzt nochmal, das ist jetzt quasi ein drittes Mal in Folge, dass du quasi im ersten Schwung dabei bist. In dem Fall sogar der Solo-erste Schwung.
Ja, umso wichtiger wäre es da nochmal zu gewinnen, weil dann hätte es natürlich, dann könnte es möglicherweise ganz weit oben übernachten zumindest. Es wäre für den Kopf schon, es wäre schon sehr schön, aber halt mal den Ball flach.
Wir halten den Ball flach und bevor ich jetzt noch ein, zwei Daten zu Viktoria Köln einfach runterlaber und du dir denkst, so eigentlich kann ich aussteigen, lasse dich aussteigen aus dem Stammtisch. Du steigst ein in ein anderes Format, was sich da nennt Daily Business.
Richtig. Also, bis bald und auf 3 Punkte am Freitag.
Genau das.
Jo.
Alex, wir hören uns.
Ciao.
Ich mache dabei noch schnell weiter und gebe euch noch ein paar Infos mit zu Viktoria Köln. Ich habe es gerade gesagt, es sind 3 Ex-Löwen im Kader. Es sind aber noch ein paar Spieler mehr, die nicht uninteressant sind, beziehungsweise was sich jetzt in der Saison oder vor allem jetzt in der Winterpause verändert hat. Denn es hat sich ein bisschen was getan bei Viktoria Köln. Und ich sage mal, ich habe schon gesagt, Raphael Ott ist ausgeliehen worden zur Zweitvertretung von Schalke 04. Torwart Dudu, 26 Jahre alt, ist nach Portugal gewechselt zu Estrela Amadora. Und das war der überraschendste Abgang, Lex Tiger Lobinger, der Mittelstürmer, eigentlich auch so eine Art Lebensversicherung der Viktoria, der ist zum Aufstiegsaspiranten MSV Duisburg gewechselt. Da scheint eine Ablösesumme von ungefähr 50.000 Euro geflossen zu sein. Das ist natürlich ein Abgang, der nicht so leicht zu verkraften ist. Deswegen hat man auf der Zugangsseite nochmal reagiert. Man hat, wie gesagt, schon David Richter als Ersatz für Dudu verpflichtet. Dazu kam auch Thailand Duman, zentraler Mittelfeldspieler, zuletzt vereinslos auch wie David Richter zuletzt beim SV Sandhausen unter Vertrag. Man hat Jakob Sachse, einen Mittelstürmer von Schalke 04 ausgeliehen, 19 Jahre alt. Und man hat vom SC Paderborn den Rechtsaußen Joel Vega Zambrano verpflichtet. Da hat man die 50.000 Euro gleich mal wieder reinvestiert. Die Ex-Löwen, die ausgerechnet Faktoren habe ich ja schon angesprochen bei Viktoria Köln. David Richter noch ohne Einsatz, Tim Kloss und Sojiro Kutsuki. Kutsuki auch eher Joker, durfte aber zuletzt auch wieder mal in der Startelf ran. Ich glaube, wir könnten alle drauf verzichten, hätten, wenn da, also beziehungsweise wir könnten wieder auf diese ausgerechneten Momente durchaus verzichten im Sportpark Höhenberg. Gegen 60 werden Stand heute 4 Spieler ausfallen, nämlich Christoph Greger, der Kapitän, der hat Rückenprobleme, der Innenverteidiger. Samuele Carella, zentraler Mittelfeldspieler, der hat eine unbekannte Verletzung. Diego Peri, 18, offensiver Mittelfeldspieler, da ist auch die Verletzung unbekannt. Und wer definitiv nicht spielen können wird, ist der Rechtsverteidiger Marco Pledel. Der hat nämlich einen Kreuzbandriss. So, viel zur Viktoria und da wollen wir doch gleich nochmal gucken, was uns der kommende, nämlich 28. Spieltag der dritten Liga kredenzt an weiteren Spielen. Am Freitagabend 18.60 Uhr dann die Eröffnung des Spieltages, wie gehört, Viktoria Köln gegen 60 München. Am Samstag folgen die Duelle Aue gegen Aachen, Cottbus gegen Rostock, das ist mal ein Spitzenspiel. Wiesbaden gegen Stuttgart 2, Hoffenheim 2 gegen Rot-Weiß Essen. Dann gibt es ein Kellerduell, Schweinfurt 05 gegen den SSV Ulm. Das späte Samstagnachmittagsspiel ist Regensburg gegen Osnabrück. Regensburg ja mit einem Sieg beim SC Verl. Die schnuppern wieder ein bisschen Höhenluft, beziehungsweise haben ein Ausrufezeichen gesetzt, empfangen also den Tabellenführer aus Osnabrück. Und am Sonntag haben wir dann die Duelle noch Mannheim gegen Havelse, Duisburg gegen Saarbrücken und Ingolstadt gegen den SC Verl. So, das soll es dann auch schon gewesen sein von dieser schnellen guten Morgenrunde des Giesinger Bergfests. Danke für euer Verständnis, dass wir das mit ein bisschen Verspätung aufgenommen haben, aus genannten Gründen von vorhin. Wir sagen natürlich auch liebe Grüße an die Anja, die eigentlich heute auch mit eingeplant war, aber arbeitsmäßig spontan einen ganz frühen Mittwochmorgentermin noch reinbekommen hat. Und ihr wisst es, wir machen das ja alle neben unserem Beruf. Deswegen gucken wir immer, dass wir möglichst alle am Tisch sitzen. Manchmal klappt's aber nicht. Wir geben wie immer unser Bestes. So, jetzt aber wirklich der Deckel drauf auf diese guten Morgenfolge mit der Nummer 208. Dann verbleibe ich wie immer mit den besten Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch und bleibt's trotzdem einigermaßen ruhig und bleibt's vor allem eins. Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.
Euch gefällt das Giesinger Bergfest, hm? Na dann sagt's weiter. Abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Ihr habt Feedback oder wollt einfach mal eure Meinung loswerden, dann erreicht ihr uns. Und zwar unter giesinger-bergfest@gmx.de oder bei WhatsApp am Bergfest-Phone. Alle Infos dazu findet ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf giesinger-bergfest.de.